SRF 4 News Talk.
Offshore Leaks, das ist der Name eines journalistischen Megaprojektes, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Mechanismen der globalen Steuerhinterziehung aufzuzeigen. Aufzuzeigen in diesem Falle, wie Kapitalverschiebungen mittels Trusts funktionieren. Im Detail geht es dabei um das Informationsleck bei den beiden Weltmarktführern für die Gründung und Verwaltung von Offshore Trusts. Sie hören den SRF 4 News Medien Talk. Am Mikrofon ist Salvador Attassoy. WikiLeaks hat es vorgemacht, wie Journalisten und Medien weltweit in einem Netzwerk zusammenarbeiten können. Dann kam im April 2013 das Offshore-Leak. Wie viel Macht dürfen und sollen Journalisten mit erhaltenen Informationen heute ausüben können? Und sollen Journalisten diese Informationen mit den Behörden teilen? Diese Fragen stehen im Zentrum dieses Medientalks. Der Talk ist aufgezeichnet. Wir haben daher bewusst darauf verzichtet, die jeweils aktuellsten Fragen zum Thema zu besprechen. Vielmehr soll es darum gehen, die Mechanismen und Probleme eines solchen Megaprojektes grundsätzlich zu beleuchten und den Nutzen kritisch zu hinterfragen. Meine Gäste sind Peter Rothenbühler, einst Chefredaktor der Schweiz Illustrierten und des Le Matin, heute Direktionsmitglied bei TA Media in der Romandie, und Nick Lüthi, einst Chefredaktor des Medienmagazins Klartext und heute Redaktionsleiter bei medienwoche.ch.
SRF 4 News Talk.
Offshore Leaks, ein Konsortium von fast 90 investigativen Journalisten aus rund 46 Ländern, darunter auch Journalisten aus der Schweiz. Die Rede ist vom Recherchedesk der Sonntagszeitung und des Le Matin Dimanche, beides Zeitungen aus dem Hause TA Media, aus dem Hause von Peter Rothenbühler also. Peter Rothenbühler, wann haben Sie denn zum ersten Mal etwas von Offshore Leaks gehört?
In einer Sitzung mit den Leuten vom Le Matin Dimanche. Das war gar nicht so aufregend. Also es ist nicht etwas, das man nie mehr vergisst, wie zum Beispiel 9-11. Also das war, es sah am Anfang nach einer Bombe aus, also dass da wieder etwas wie WikiLeaks geschieht, wo man ja Texte sah, wo diese Files von den amerikanischen Diplomaten veröffentlicht wurden. Und hier hat man es offenbar mit kodierten Adressen zu tun, die schwierig zu entziffern sind. Es war einfach sehr viel Material, das noch niemand gesichtet hat. Also man wusste nicht, worum es sich genau handelt. Also es war für mich überhaupt nicht aufregend.
Also Sie haben dann auch zuerst gar nicht reagiert, grossfolglich?
Nein.
Nick Lüthi, wie war das bei Ihnen? 38 Zeitungen haben darüber berichtet, Radios, TV-Stationen. Wie sah das für Sie aus? Haben Sie gedacht, da kommt etwas Grosses?
Ich war ein bisschen skeptisch, vor allem auch nach den Erfahrungen mit WikiLeaks und vor allem, wie das WikiLeaks in den in Schweizer Medien aufbereitet wurde. Die zweite Ladung Daten bei WikiLeaks war ja bei der NZZ gelandet. Die hat sozusagen nichts daraus gemacht. Wenn ich mich nicht irre, hat die ein, zwei Artikel gebracht. Und da war ich schon skeptisch. Schaffen es die Journalisten wirklich etwas rauszuholen aus diesen Daten, das sich auch erzählen lässt, das auch mit unserer Lebenswelt zu tun hat, das relevant ist für die Schweiz? Oder ersticken sie in diesem Datenberg und haben zwar eine tolle Rechercheerfahrung gemacht, das ist zweifellos eine wichtige Erfahrung für recherchierende Journalistinnen und Journalisten, aber die Relevanz, die Bedeutung für die Schweiz, für Schweizer Medienkonsumenten, da habe ich von Anfang an ein Fragezeichen gesetzt und sehe mich heute eigentlich auch ein bisschen bestätigt.
Also doch interessant, wenn Sie jetzt mit tagesaktuellem Journalismus beschäftigt gewesen wären an diesem Tag, wie hätten Sie reagiert? Zurückhaltend, gar nichts gemacht, abgewartet, wie wären Sie vorgegangen?
Also bei uns war völlig klar, dass man das Material zuerst sichten muss und wir haben uns Zeit gegeben. Es gab ja auch eine Deadline, an der man das erst publizieren durfte und zwischen der Zurverfügungstellung des Materials und dieser Deadline waren ein paar Wochen. Und da hatten wir ein Team, das sich damit beschäftigt hat und versuchte herauszufinden, erstens, woher kommt das und was enthält es. Aber interessant war, dass eine riesige Aufregung war, weil das wurde natürlich angekündigt, wirklich wie eine Bombe. Und da gab es dieses Konsortium von investigativen Journalisten, dieser Verbund von den besten, allerbesten Rechercheure und so weiter, die mit diesem Material beliefert wurden. Und das war dann schon, tönte wahnsinnig sexy. Und am Schluss hat man sich gesagt, ja, Moment. Was ist denn da investigativ? Die bekommen einfach wahnsinnig viel Material, man weiß nicht woher und aus dem Material, das ein riesiger Berg ist, wurden dann zwei Mäuslein geboren in der Schweiz. Also die Erwartungen waren gigantisch. Das ist wie wenn man eben eine neue Zeitschrift ankündigt mit den größten Worten und dann ist es ein kleines Blättli. Und da muss man aufpassen, oder, dass man nicht sich selbst als Journalist plötzlich wie in einem Krimi fühlt und denkt, jetzt kommt die große Aufdeckung. Also die Aufregung, die es um diese Offshore-Leaks gegeben hat, die war schon ein bisschen überzeichnet in den Journalistenkreisen. Und man hatte fast das Gefühl, wenn du nicht dazugehörst zu diesen Leuten, die jetzt dieses Material bekommen, sie sind auserwählt, oder? Es ist in der Schweiz nur die Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche, also quasi die Referenzblätter, die Besten aller Besten und so. Und wenn man nicht dazugehört, dann ist man irgendwie zweite Liga. Das hat mich unglaublich gestört.
Peter Rothenbühle, Sie haben ja so quasi dazugehört durch den Verlag. Nick Lüthi, Sie waren de facto ausgeschlossen. Haben Sie sich ausgeschlossen gefühlt?
Nein, das ist nicht mein Metier. Ich befasse mich mit Medien, ich befasse mich mit deutsch-schweizer Medien hauptsächlich. Ich sah mich als Beobachter und wenn ich mich richtig erinnere, war einer der ersten Tweets, den ich abgesetzt habe auf Twitter, die Frage «Cui bono?». Also wem nützt es? Wer steht dahinter? Bei WikiLeaks war der Absender klar, also zumindest der Dealer, der Intermediär, der die Daten vermittelt hat, ob man den nun toll findet oder nicht. Aber es war diese Figur des Julian Assange, der dafür stand, für dieses Projekt WikiLeaks. Bei Offshore-Leaks war das schon viel diffuser. Man wusste nicht genau, wo überall sind die Daten. Erst im Nachhinein wurde bekannt, dass die Daten, bevor sie zu den Journalisten kamen, bereits bei Behörden gelandet sind. Was natürlich wiederum neue Fragen aufwirft, ist das Leck bei den Behörden? Also ist das gezielt gestreute Information, um politische Meinungsbildung voranzutreiben. Also die Fragezeichen, die stehen bis heute und wurden nicht abschließend beantwortet. Also ich denke, es ist eher ein Lehrstück für Journalismus. Nicht, wie man das nicht machen sollte, sondern es zeigt auch, wie schwierig es ist, mit solchen Datenmengen umzugehen und daraus wirklich Geschichten zu generieren, die interessieren.
Für mich gibt es zwei Fragezeichen, ein politisches und ein journalistisches. Das politische ist, es ist aufgefallen, dass bei all diesen Offshore-Staaten und Inseln und so weiter zwei typische Offshore-Gebiete nicht vorkamen. Das war Delaware in den USA und Israel. Und das zweite ist, dass hier Journalisten sich beteiligen am Auftreiben von Steuersündern, was ja eigentlich die Aufgabe des Staates und der Polizei wäre. Und sie machen sich zu Denunzianten von Leuten, die sich vielleicht nichts vorzuwerfen haben, aber durch dieses Netz, dieses riesige Netz von Zeitungen auf der ganzen Welt als Betrüger dargestellt werden, ohne sich wehren zu können, wie im Falle von Günter Sachs. Und dort finde ich, dass die vierte Macht, als die man die Presse, die Medien immer sieht, die eigentlich gegen den Staat kritisch sein sollte, macht sich immer mehr, und das beobachte ich bei den Journalisten, immer mehr zum Hilfsdenunziant der Justiz und des Staates und der Steuerbehörden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, all diese Prozesse, die da ablaufen, kritisch zu auszuleuchten und nicht selbst Polizei zu spielen.
Es ist also sehr wichtig, wir kommen gleich darauf zurück, aber wir fragen vielleicht bei der Basis noch nach, bei der Sonntagszeitung, die ja in der Deutschschweiz zumindest neben dem Le Matin Dimanche in der Romandie diese Informationen ja zugänglich hatte, des ICIJ, dieses Internationalen Komitees für Recherche und investigativen Journalismus. Es handelt sich um 2,5 Millionen Dokumente, man muss sich das vorstellen, ein Datenvolumen von 260 Gigabyte, zu viel für eine einzelne Institution, um das zu bewältigen. Man hat sich also entschlossen, mit verschiedenen Medien zusammenzuarbeiten. Ich habe deshalb Katrin Boos von der Sonntagszeitung gefragt, wie sie überhaupt an diese Informationen gelangt sind.
Ein Kollege von mir hatte bereits vorher Kontakt, also er war mit ICIJ schon persönlich verbunden sozusagen und deshalb haben sie über ihn auch von uns gehört, vom Recherchedesk, einer Gruppe von Journalisten, die ein bisschen mehr Zeit haben für Recherchen. Das haben die gehört von ICIJ und das war wahrscheinlich mit ein Grund, warum sie uns ausgewählt haben.
Wie muss man sich das vorstellen? Waren von Anfang an alle Daten bekannt? War Ihnen das Ausmaß bekannt oder haben Sie einfach immer nur diesen kleinen Teil gesehen?
Was heißt das, der kleine Teil? Also wir haben von Anfang an ein Passwort bekommen und haben Zugang zu allen Daten gehabt. Ja, klar. Deshalb haben wir von Anfang an gesehen, dass das Millionen sind. Wir haben von Anfang an gesehen, dass man sich da extrem verliert in diesen Daten und dass es sehr, sehr schwierig ist. Und wir haben am Anfang oder eigentlich bis heute nur einen ganz kleinen Teil gesehen in dem Sinn, als man das einfach nicht bewerkstelligen kann. Man kann nicht diese ganzen Daten durchsuchen, diese 2,5 Millionen, sondern man bleibt immer nur an einem ganz kleinen Ort.
Das bedeutet, Sie arbeiten immer noch mit diesen Daten jetzt?
Wir brauchen eine Pause, definitiv. Psychisch und physisch brauchen wir eine Pause. Wir werden uns jetzt anderen Themen widmen. Wir werden diese Daten aber weiter analysieren. Wir werden es wahrscheinlich als im besten Fall als Recherchetool benutzen. Das heißt, wenn wir an einer Geschichte sind, dann ist das sicher ein guter Fundus, um nachzuschauen, finden wir da auch in dieser Datenbank zu dieser speziellen Geschichte etwas. So werden wir es verwenden. Und wenn wir nach ein bisschen Ruhepause wieder die Energie haben, werden wir wahrscheinlich auch nach weiteren Geschichten suchen.
Ich nehme an, die Redaktion hat für sich selber ein Fazit gezogen. Man ist zusammengesessen, hat diskutiert, sind wir zufrieden? Sind Sie zufrieden mit dem Resultat jetzt rückblickend aus diesen Wochen Arbeit?
Ja und nein. Also ja in dem Sinn, also wir haben eigentlich nie erwartet, was, denke ich, viele Kollegen erwartet haben, nämlich, dass man da die großen Geschichten macht im Sinn von Bundesräte oder andere Prominente abschießen. Das war nicht unser Ziel. Wir wollten Strukturgeschichten machen. Wir wollten aufzeigen, wie diese Offshore-Geschichte läuft, was das für eine Kultur ist, wie das funktioniert. Und das habe ich, denke ich, haben wir gemacht mit den Anwälten in der Schweiz, mit den Treuhändern in Liechtenstein. Deshalb sind wir eigentlich sehr zufrieden, ja. Es ist vielleicht so, dass man sich wünschte, man hätte noch mehr Energie und noch mehr Zeit, noch mehr auszuloten, weil da sicher noch viel Interessantes ist, das man finden könnte.
Von Kolleginnen und Kollegen war immer wieder zu hören, wie Sie selbst gesagt haben, man hat etwas mehr erwartet, man hat auf die Namen gewartet. Alles, was man jetzt quasi bekommen hat, ist eine Analyse der Strukturen, die zumindest den Insidern schon bekannt waren. Ist das nicht etwas mager für all diese Arbeit, die Sie investiert haben?
Das kann man sicher so sehen, wenn man will. Aber wir haben das von Anfang an so kommuniziert, dass das nicht unser Ziel ist. Es ist auch so, dass es nicht so einfach ist. Und ich finde, das ist richtig so, auf den Mann zu oder die Frau zu spielen. Wenn man Namen bringt, wenn man Leute ins Zentrum setzt, dann muss man wirklich ganz gute Beweise haben. Und diese Daten sind nicht eine Steuer-CD, wie wir das sonst kennen. Das sind keine Bankdaten, wo man die gesamten Dokumente unterzeichnet von jemandem hat und deshalb die Finanzflüsse von A bis Z verfolgen kann. Diese Datenbank oder diese Daten, die wir haben, das sind vor allem E-Mails, das sind zum Teil Belege für Besitzverhältnisse. Das ist extrem komplex. Und was wir da viel mehr lernen, ist, wie haben die miteinander geredet, wie funktioniert das, wie sind die Geschäfte beschlossen worden. Aber wir haben keine Belege zum Beispiel, ist das versteuert, das Geld, wie viel Geld ist genau von einem Konto auf das andere überwiesen worden. Und solange wir das nicht haben, können wir keine Namen in die Zeitung schreiben und die Leute beschuldigen. Und das wollen wir auch nicht, das war nicht unser Ziel.
Wie stehen Sie grundsätzlich zum Thema Weitergabe der Daten? Da gab es ja eine riese Polemik. Soll man diese Daten weitergeben? Dann sind sie aufgetaucht. Es war nicht klar, woher, wer, wem, wieso. Wie sieht es aus in der Schweiz?
Das ist eine schwierige Frage und eigentlich noch nicht gelöst. Wir haben uns klar geäußert und gesagt, wir geben sie nicht den Steuerbehörden weiter. Wir sind nicht der verlängerte Arm der Behörden. Also das lehnen wir grundsätzlich ab. Ob andere Medien da Zugang dazu haben sollen, das muss eigentlich ICIJ entscheiden. Die haben die Oberhoheit über diese Daten, das können wir nicht entscheiden. Ich persönlich fände es natürlich sinnvoll und spannend, wenn verschiedene Journalisten in der Schweiz Zugang haben könnten. Es ist auch ein bisschen, es hat auch eine unangenehme Seite, die einzigen zu sein. Ich würde das gerne teilen können, aber es ist sehr, sehr schwierig, sich auch vorzustellen, wie so ein Netzwerk entstehen könnte, wer da dazugehören würde und wer nicht. Wer entscheidet, wer dazugehört und wer nicht, das ist ganz schwierig und deshalb ist es bis jetzt nicht entstanden, sagen wir mal so.
Sprechen wir noch über das ICIJ und Stichwort Datenkontrolle. War Ihnen von Anfang an klar, woher die Daten kommen und ob diese legal oder illegal waren?
Nein, das ist auch nicht unsere Sache. Wir haben da auch nicht zu viel nachgefragt. Die hätten uns auch nicht viel mehr gesagt, weil die schützen ihre Quelle selbstverständlich. Also nein, da weiß ich gar nichts darüber.
Gab das nie Anlass zu Diskussionen jetzt innerhalb der Redaktion, dass man sich da gefragt hat, woher das kommt und wie das dahin gekommen ist?
Sicher haben wir das diskutiert und da kann man sich ganz viele verschiedene Sachen vorstellen. Aber nochmals, ich finde, man lässt sich dann instrumentalisieren, wenn man die Sachen nicht genau analysiert und von allen Seiten anschaut. Wenn man sozusagen neutral daran geht und sagt, okay, ich schaue mir das an, ich analysiere die Daten, ich konfrontiere die Leute und ich schaue, überlege mir, welche Daten sind da und welche fehlen, dann kann ich eigentlich ziemlich genau oder sagen wir genau genug feststellen, was ich vor mir habe und mich nicht instrumentalisieren lassen.
Gut, dann drehen wir das Argument um. Dann könnte es ja auch sein, dass Sie instrumentalisiert wurden im Sinne, dass gezielt Leute hier eben angeschwärzt wurden. Bei denen stimmt es, aber da waren vielleicht noch 500 mehr, bei denen hätte es auch gestummen und die waren nicht mehr drin.
Das ist wahr. Aber das ist bei jeder Information, die Medien bekommen. Immer, jede Information, die ich bekomme, die hat mir jemand gesteckt, die hat mir jemand geschickt, was auch immer. Und der hat irgendwo ein Interesse, das ist klar. Aber das ist bei unserer Arbeit täglich so.
Wenn man den Aussagen von Frau Katrin Boos von der Sonntagszeitung zuhört, die ja direkt an diesem Offshore-Leak beteiligt war, Nick Lüthias Medienjournalist, ist man da nicht etwas ernüchtert danach?
Ich denke, die Ernüchterung, wenn es denn Ernüchterung wäre, die hat damit zu tun mit Erwartungen, die geschürt wurden. Und diese Erwartungen wurden ganz klar geschürt mit einem Label, Offshore-Leaks, das erinnert an WikiLeaks. Diese Erwartungshaltung haben ja nicht nur die Medien alleine geschürt, das war auch ein Hype, der sich hochgespielt hat. Wenn ich Katrin Boos jetzt so höre, dann macht es für mich hier den Eindruck, das ist ein grosser Recherche-Workshop mit Live-Daten, also quasi am lebendigen Objekt wird da geübt und die haben diese Daten, werden sie weiter brauchen, vielleicht mal checken, ob da noch was rauskommt bei späteren Recherchen. Die haben viel gelernt, die internationale Vernetzung ist nicht zu verachten, gerade in Zeiten globalisierter Medien. Also ich würde das ein bisschen runterkochen und das mal so einschätzen. Dieses Recherchedesk hat das den Luxus genießt, viel Zeit investieren zu können, ohne einen Output generieren zu müssen. Das können ganz viele Journalisten nicht mehr. Finde ich toll, dass sich das ein Verlag noch leistet, wobei ich es besser fände, wenn das grundlegend die Arbeitsbedingungen von Journalisten wären. Aber nach dem, was ich gehört habe, finde ich, da muss man ein paar Gänge zurückschalten und das eher so als Workshop betrachten.
Peter Rodenbühler, Sie haben das ja schon zu Beginn gesagt, da wurden Erwartungen geschürt, die nicht eingehalten wurden. Aber die Hauptfrage nach dieser Geschichte, die bleibt: Was macht man mit solchen Daten? Muss man die nicht weitergeben? Und die Gefahr der Instrumentalisierung. Es ist und bleibt einfach unbekannt, woher das alles und wie vor allem, dass das gekommen ist.
Also zum Weitergeben, natürlich werden die, wenn die jetzt zirkulieren, werden die auch weitergegeben. Das bin ich absolut sicher. Ich weiß nur nicht, ob die Steuerbehörden wirklich etwas damit anfangen können. Man muss ja auch sehen, das sind Daten von privaten Personen. Das große Steuerproblem, das wir haben, das unseren Staaten schadet, ist die Versteuerung der Unternehmensgewinne. Was jetzt eigentlich befragt werden müsste, ist die Rolle dieses internationalen Konsortiums investigativer Journalisten. Also das ist jetzt zum ersten Mal so richtig weltweit aufgetreten. Und ich finde, das hat jetzt einen riesigen Image-Schaden, weil es hat nur Daten zur Verfügung gestellt, mit denen man nicht viel anfangen kann, die viel zu zahlreich sind. Es sieht so aus, wie wenn da jemand mit Daten überflutet worden wäre, weil er zu neugierig ist. Das passiert ja oft. Also es passiert oft, dass wenn Sie zu einer Behörde gehen und sagen, ich möchte mal die Dokumente, dann kriegen Sie 15 Ordner. Da sind Sie mal einen Monat stillgestellt. Und in diesen Ordnern finden Sie dann nicht das Entscheidende. Also es sieht ein bisschen danach aus. Dieses Konsortium hat so einen schönen Namen, dass man dachte, wow, das sind die Besten der Besten. In meinen Augen sind die jetzt ein bisschen diskreditiert und die sollten jetzt sehr schnell etwas Besseres nachliefern. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man 80 von den besten Zeitungen der Welt ist, könnte man ja wirklich mal investigativen Journalismus betreiben, wie das übrigens dieses Recherchedesk, der gemeinsame von Le Matin, Dimanche und Sonntagszeitung jede Woche macht. Also die bringen jede Woche eine super Geschichte heraus, die auf Recherchen beruht, auf echten Recherchen.
Gut, das müssen Sie sagen.
Zeit. Nein, die haben Zeit. Und das war der Wille des Verlegers, dass man mal die 6 der besten Journalisten von diesen beiden Zeitungen zusammennimmt in Bern, in einem unabhängigen Büro und sie länger recherchieren lässt als sonst. Die sind jetzt hier einfach
jemandem auf den Leim gegangen,
wo sie gedacht haben, das kann ja nur gut sein. Und wenn man der Katrin Boos zuhört, merkt man die große Enttäuschung. Ich meine, wenn investigative Journalisten sagen, wir machen jetzt mal Pause, wenn das ein Riesenthema wäre, macht man nie Pause. Dann bleibt man dran, bis man die ganz großen Fische hat. Und die Tatsache, dass die sagen, wir machen jetzt mal Pause und widmen uns einem anderen Thema, bedeutet, sie haben es satt und sie glauben nicht daran, dass da noch mehr drin ist.
Hätte man sich dann auch mal mit der Rolle dieses ICIJ in Amerika beispielsweise befassen unbedingt müssen? Wie viel Geld bekommen die von wo? Ist das jemandem ein Begriff, wie viel pro Jahr da zur Verfügung steht für Recherchen?
Ich habe das nur kurz abgecheckt. George Soros, Foundation for Open Society, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe, hat Geld mit drin. Ich bin nicht sicher, ob im Journalistenkonsortium oder in der Dachorganisation. Wäre sicher auch spannend, also dort vermisse ich die Transparenz, also klar, die Ursprungsquelle, die kann nicht genannt werden, weil sie nicht bekannt ist. Aber ein Teil der Arbeit hätte für mich auch darin bestanden, offen zu legen, wer ist dieses Konsortium, was hat das Konsortium möglicherweise für Interessen? Also wenn man schon an eine so große Kiste geht, die auch unter dem Segel der Transparenz fährt, dann gehört es für mich auch dazu, offen zu legen, wie diese Datenflüsse, Datenströme, welche Interesse auch Charles Lewis, der Leiter dieses Konsortiums, dass der aus Delaware kommt, einem Staat, wo es viele Trusts gibt in Amerika. Also solche Dinge, die dann bei aktiven Medienkonsumenten hochkommen und man sich Fragen stellt. Also ich wurde auch kontaktiert von, nicht von Journalisten, von Leuten, die das irgendwie halt recherchiert haben und gesehen, dass dieser Charles Lewis aus Delaware kommt, die dann sich gedacht haben, hey, und weshalb spricht niemand über die Rolle quasi des Chefs oder der Person, die da im Zentrum steht. Also ich denke, es hat da einfach zu viele offene Fragen. Andererseits eben, ich würde die Beschäftigung mit diesen Zahlen trotzdem nicht unterschätzen. Es ist ja nicht nur so, dass dieses Recherchedesk monatelang jetzt am Computer vor dem Computer gesessen hat und nur in den Bildschirm gestartet. Die sind ja auch rausgegangen und haben diese Informationen gecheckt.
Also es war ja, ein ganz klassischer. Und sie haben nicht nur das gemacht. Also man muss
sie haben auch noch anderes gemacht.
Das also läuft immer Sonntag irgendwie nebenbei her.
Also
das
ich denke, es ist ein Lernprozess in verschiedener Hinsicht. Der Output ist klar unbefriedigend, haben wir schon gesagt. Auch die Erwartungshaltungen waren hoch. Aber was sie geleistet haben, wie sie auch mit Daten umgegangen sind, das wird zunehmend ein Thema sein für Journalisten, große Datensätze zu analysieren und auswerten. Ich denke, es ist auch eine Investition in die Zukunft, vielleicht an einem etwas unglücklichen Exempel.
Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich bin sehr kritisch gegenüber dem ganzen Prozess, aber ich finde, es war unbedingt nötig, dass man das, was man herausfindet, publiziert und auch sagt, dass diese Daten jetzt zur Verfügung stehen und dass die zirkulieren. Es gibt natürlich einen bestimmten politischen Druck auch und es ist ein Beispiel mehr, das den Leuten zeigt, es gibt enorm viele Menschen, reiche Leute, die versuchen mit allerhand Tricks, sich von der Steuer zur Hälfte oder zu einem Drittel oder weiß nicht wie viel zu befreien. Und das ist natürlich der gute Effekt dieser ganzen Aufregung um diese Offshore-Leaks. Dass es ein Bewusstsein schafft, dass politische Kräfte auch ein bisschen befreit. Und man sieht, dass jetzt in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Österreich auch, sind jetzt die Untersuchungsbehörden am Werk. Vielleicht kommt nichts dabei heraus. Vielleicht kommt aber etwas dabei heraus und vielleicht in anderen Staaten aus. Also es hat schon ein bisschen etwas in Bewegung gesetzt, obschon das Resultat eigentlich dünner war, als man erwartet hat.
Also ich glaube, wir sind uns schon einig, wenn wir als Journalisten diese Gelegenheit bekommen hätten, jeder von uns hätte zugeschlagen.
Ja, klar.
Ich glaube, da herrscht Einigkeit. Trotzdem braucht es ein wenig Aufwand, um herauszufinden, dass dieses Center for Public Integrity, das diesem ICIJ vorsteht, jährlich ungefähr $8 Millionen zur Verfügung hat. Und ungefähr 2 davon fließen an dieses ICIJ. Aber es ist nicht ganz simpel, an diese Informationen zu kommen. Trotzdem denke ich, könnte man ja aus dieser Geschichte etwas lernen, was die Zukunft des Journalismus anbelangt, nämlich wir leben ja in einer Welt, wo alles als Daten vorhanden ist, gebackupt wird, von Leuten aufbewahrt, mitgenommen. Wäre es dann nicht vorstellbar, dass ein Journalist vielleicht künftig gar nicht mehr ausreicht, um die Daten, die heute anstehen, zu bewältigen? Ist es vielleicht die Art und Weise, wie wir Journalismus in Zukunft zu leben haben?
Ich würde stärker auf das Moment der Vernetzung fokussieren, nicht im Sinn einer Neuigkeit, also das wird ja auch so dargestellt, als ob das jetzt etwas ganz Neues sei, dass da viele Journalisten miteinander einen Schatz heben. Es ist eine alte Tugend und bereits vor 20, 30 Jahren wurden in der Schweiz Skandale offengelegt, aufgedeckt, indem Journalisten von verschiedenen Redaktionen von Basler Zeitung, WOZ und Tagesanzeiger zusammengespannt haben und mit ganz klaren Terminplänen, wann geht welche Zeitung mit welcher Information raus. Also diese Form der Kooperation gab es schon einmal. Wenn jetzt so getan wird, als ob das eine neue Form der Zusammenarbeit wäre, dann ist das vielleicht im globalen Maßstab der Fall. Aber ich sehe darin vielmehr ein Plädoyer, dass man auch einmal sich informell aushilft über Redaktionsgrenzen hinweg. Das geschieht seit ein paar Jahren wieder vermehrt. Es gibt einen Verein investigativ.ch. Das ist vor allem über die Schiene des Öffentlichkeitsgesetzes, dass man einander da aushilft, an Behördendaten heranzukommen. Das ist für mich so ein Lehrstück auch aus dieser Offshore-Leaks-Geschichte, zusammenarbeiten.
Das war der Medientalk auf SRF4 News. Das Thema heute: Recherchejournalismus nach Offshore-Leaks. Zu Gast waren der Medienjournalist Nick Lüthi und Peter Rutenbühler, Direktionsmitglied von Edipress bzw. Tamedia in der Romandie. Am Mikrofon war Salvador Attassoy. Weitere Informationen finden Sie online auf srf4news.ch.
SRF 4 News Talk.